Dieser Fall zweier Jugendlicher war von Anfang an mysteriös. Ein 16-Jähriger wurde am 13. Juli 2001 in Perg tot im seichten Wasser der Naren aufgefunden. 3 Tage später wurde dann auch die versteckte Leiche seiner 13-jährigen Bekannten entdeckt. Die Obduktion bei der Leiche ergab zunächst keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Doch die toxikologische Untersuchung in Salzburg ließ den Fall plötzlich in einem anderen, viel grausameren und unglaublicheren Licht erscheinen. Denn die beiden Jugendlichen wurden mit Strychnin vergiftet. Pure Geldgier gepaart mit Experimentierfreude, so wurde dieser Kriminalfall damals zusammengefasst. Ereignet haben sich diese 2 Taten, über die wir in der heutigen Folge des OEN Blaulicht Podcasts sprechen, vor genau 25 Jahren. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten und Host dieses Podcasts. Und ich freue mich, dass ich dazu wieder einmal Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz bei mir begrüßen darf. Vielen Dank für Ihr Kommen, Frau Breiteneder.
Danke für die Einladung.
Wie bereits eingangs erwähnt, hat sich dieser Fall ursprünglich ganz anders dargestellt, als der sich einen Monat später dann entpuppen sollte. Was war denn zunächst die Annahme, was da passiert ist?
Zunächst wurde die Leiche des 16-jährigen Burschen im seichten Wasser der Nahen gefunden. Der Leichnam wurde untersucht und die Expertise der Gerichtsmedizin war ein Ertrinkungstod. Der Leichnam war aber bekleidet und ist auf dem Rücken gelegen. Also das Gesicht war nach oben gerichtet. Die vertiefenden Untersuchungen haben dann zutage gebracht, dass er in geringem Maße alkoholisiert war, dass er auch Benzodiazepine zu sich genommen hatte. Und verbunden mit dem 2. Leichenfund, wo zunächst überhaupt keine Todesursache feststellbar war, hat die Gerichtsmedizin dann ganz vertiefend im Rahmen der Toxikologie chemische Untersuchungen vorgenommen und dann am Ende des Monats festgestellt, dass beide eine sehr hohe, nämlich tödliche Strychnindosis in sich hatten.
Mhm. Wer waren denn die beiden Opfer? Wir haben schon gesagt, eine 13-Jährige und ein 16-Jähriger. Können Sie uns kurz beschreiben, wie die auch im Verhältnis zueinander gestanden sind?
Wir hatten als Opfer einen 16-jährigen Burschen, der hat eine Mechanikerlehre begonnen gehabt, hat die kurz vor seinem Tod abgebrochen. Die Mutter hat durchaus schwierige Verhältnisse beschrieben, hat auch vermutet, dass der Sohn Drogen konsumiert. Und das Mädchen war auf dem Weg in einen längeren Aufenthalt im Ausland. Sie wollte zu einer Gastfamilie nach Venezuela. Die beiden haben sich über die Jugendszene in Perg gekannt und wollten gemeinsam am Abend des 12. Juli feiern. Sie waren da gemeinsam unterwegs. Das Mädchen wollte ihren Abschied von Österreich, den Start in den Auslandsaufenthalt feiern. Und gemeinsam waren sie zunächst bei einem bekannten Jugendtreff in Perg und dann noch in einer privaten Wohnung. Etwa um 22 Uhr hat sich dann die Spur verloren. Und da hat dann ja das tragische Geschehen seinen Lauf genommen.
Nur mal, die beiden sind, also sie sind beide aus dem Bezirk Perg, haben sie gestammt?
Beide waren aus dem Bezirk Perg und waren eben über die dortige Jugendszene miteinander bekannt.
Und sie wäre über einen Schüleraustausch nach Venezuela gegangen, weil mit 13 Jahren, das habe ich mir gedacht, ist das sehr früh?
Sie wäre zu einer Gastfamilie gegangen, also nur für 2 Monate, offensichtlich über die Ferien. Und das war die Familie einer Gastschülerin, die offenbar zuvor in Österreich war.
Okay. Und die beiden wollten quasi ihren Abschied nur feiern, sagen wir mal so. Sie wollten einfach so noch den letzten Abend irgendwie gemeinsam verbringen. Was haben sie denn dazu noch gebraucht, um das Ganze nur irgendwie in dem Ganzen einen schönen Bogen zu geben?
Die beiden waren unterwegs, sie haben gefeiert und so am späten Abend dürfte dann auch noch ja, die Lust auf den Drogenkonsum entstanden sein und das Mädchen war auf Ecstasy aus und der Bursche wollte Cannabis-Harz kaufen.
Haben die beiden zuvor auch dann schon mit Drogen zu tun gehabt, weiß man das?
zumindest beim Burschen ist es bekannt, dass dies jetzt nicht seine erste Drogenerfahrung gewesen ist.
Okay. Und wie wollten Sie dann in dieser besagten Nacht und in diesem besagten Abend dann zu den Substanzen kommen?
Sie wollten bei einem Bekannten einkaufen. Das hat sich dann im Laufe der Ermittlung, wo natürlich die Polizei versucht hat, so die letzten Stunden und die letzten Kontakte zu rekonstruieren, ergeben, dass es einen Jugendlichen gegeben hat, einen 15-Jährigen, der zuletzt noch bei Ihnen war und der Ihnen den Kontakt zu einem Dealer herstellen wollte. Die Ermittlungen, ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass hier Fremdverschulden im Spiel ist, waren dann sehr auf diese Burschengruppe gerichtet, bestehend aus zwei 15-Jährigen und einem erwachsenen 22-Jährigen, weil die immer gemeinsam unterwegs waren und insbesondere diesbezüglich auch schon bekannt waren.
Das heißt, die späteren Opfer haben den einen des Trios, der späteren Täter, gekannt und der ihnen dann quasi auch die Substanz quasi als Drogen gegeben, aber verklickert hat. Ja. Bei den drei Tätern, können wir die nochmal kurz beschreiben, wer die waren?
Wir haben einerseits einen, also die sich dann letztlich als Beschuldigte herausgestellt haben, einen Erwachsenen, einen 22-jährigen Mann, der eine Lehre begonnen hat als Maurer, diese Lehre aber abgebrochen hat, sich dann auch den Drogen zugewandt hat, der vom Sachverständigen dann durchaus mit einer sehr kindlichen oder unreifen Persönlichkeit beschrieben wurde, was auch erklärt, dass er die Nähe zu 15-Jährigen suchte und mit denen die Freizeit verbracht hat. Und dann zwei 15-jährige Burschen, die auf der Suche nach dem eigenen Ich vielleicht auch ein bisschen dem Gruppendruck unterlegen sind und in dem 22-Jährigen auch eine Art Vaterfigur gesucht haben und würde jetzt sagen, hörig ist zu viel gesagt, aber doch sehr zu ihm aufgeblickt haben.
Mhm, einer war Gymnasiast und der andere eben ein Hauptschüler, der kurz davor, also ein ehemaliger Hauptschüler, der kurz davor eine Lehre als Chemielaborant begonnen hat. Haben die auch schon, weiß man das, mit Drogen zu tun gehabt?
Die waren jetzt noch nicht so in der Szene verfestigt wie der Erwachsene, aber es hat natürlich, und das zeigt sich dann auch in der späteren Verurteilung, durchaus Drogenkontakte gegeben.
Und alle drei stammten, so wie die beiden Opfer, auch aus dem Bezirk Perg, ist das richtig?
Alle drei Beschuldigten kamen aus dem gleichen Umfeld und der Kontakt, also man hat sich gekannt, ist auch über diese dortige Jugendszene und den Jugendtreff zustande gekommen.
Die drei Beschuldigten haben dann auch noch bei den Eltern gewohnt. Sie scheinen offensichtlich alle sehr knapp bei Kasse gewesen zu sein. Der Älteste von ihnen, der Hauptverdächtige, hat eben, wie Sie es schon erwähnt haben, seine Maurerlehre gerade abgebrochen, war auch bereits durch kleinere Diebstähle amtsbekannt und alle drei scheinen wirklich wenig Geld gehabt zu haben. Deswegen haben sie vermutlich auch nach einer weiteren Einnahmequelle gesucht, nämlich der Abgabe von Strychnin. Woher haben denn die drei dieses Gift gehabt?
Das ist vermutlich einem Zufall zuzuschreiben. Und zwar hat die Mutter eines der 15-Jährigen eine Landwirtschaft gepachtet gehabt und in dem dortigen Bauernhaus haben die Beschuldigten eine Dose Strychnin gefunden und haben dann durchaus überlegt, wie denn diese Substanz wirkt und ob man das zu Geld machen könnte, sprich auch, ob man das vielleicht jemanden als Suchtgift verkaufen könnte. Und diesen Plan haben sie dann auch in die Tat umgesetzt. Also unsere Opfer waren nicht die ersten Abnehmer, die in diesen fragwürdigen Genuss gekommen sind, sondern der Strychnin wurde zuvor schon zwei Personen überlassen, nämlich im Rahmen eines vermeintlichen Suchtgiftverkaufs, die das Glück hatten, dass deren Körper sehr suchtgifterfahren waren, worauf die den Konsum zumindest überlebt haben.
Und die haben aber auch dann davor gewarnt, offensichtlich.
Einer dieser Suchtgiftkonsumenten hat die Beschuldigten, und zwar sogar am Tag dann dieses Vorfalls, gewarnt, hat von seinen Erfahrungen berichtet und sie nachhaltig aufgefordert, dieses Mittel, dieses Pulver zu entsorgen, darauf hingewiesen, das ist gefährlich, insbesondere wenn das an Jugendliche kommt oder an Körper, die nicht so suchtgifterfahren sind wie seiner.
Aber dieser Warnung haben die drei Beschuldigten damals überhaupt nicht, die haben das überhaupt nicht wahrgenommen, die haben davon nicht abgelassen, sondern haben dann den späteren Opfern diese Substanz, dieses Gift dennoch gegeben. Es war dann, sie sind zu dritt, also diese drei sind mit den zwei späteren Opfern am 12. Juli gegen 22 Uhr in den Seierpark in Perg gegangen. Und da haben wir die Oberösterreichischen Nachrichten darüber geschrieben, sie hätten sich um eine große Linde versammelt und da sei dann diese Substanz quasi an die zwei Teenager ausgehändigt worden. Was haben sie es ihnen denn verkauft, dass das ist? Sie haben ja ursprünglich angedeutet, dass das Mädel etwas anderes haben wollte als der Bursch, nämlich Ecstasy bzw.
Cannabis-Harz,
genau.
Man hat ihnen das als Speed, als Amphetamin angeboten. So, zunächst haben die Beschuldigten diese Warnung des potenziellen Kunden in den Wind geschlagen. Das hat sie herzlich wenig interessiert. Und am Abend dieser Party, dieser Feier, wo das Mädchen ihren Start in den Urlaub dann genießen wollte, haben die Beschuldigten gemeinsam in Wahrheit ihnen dieses Mittel angeboten, als Speed, kostenlos zur Probe. Und das Mädchen und der Bursch haben jeweils tatsächlich da eine geringe Menge konsumiert, im Glauben, sie konsumieren da ein Suchgift.
Jetzt, das ist ja so ein weißes Pulver, das Strychnin. Jetzt müssen wir einfach generell mal erklären, was genau ist Strychnin und wie wirkt das auf den menschlichen Körper?
Man kann sagen, die Wirkung war sehr fatal. Es war ein qualvoller Tod, ein sehr schmerzhafter Tod für die beiden Opfer. Das Strychnin fördert die Empfindlichkeit im Körper. Jeder Reiz löst einen massiven Reflex aus, der sich letztlich in ganz starken Krämpfen ausdrückt, in Streckkrämpfen. Es wird die gesamte Streckmuskulatur hier verkrampft. In Wahrheit erleben die den eigenen Tod, die Todesangst, die Atemnot bei vollem Bewusstsein. Und so war es eben auch in diesem Fall, dass zunächst der Bursche und dann das Mädchen über die Krämpfe geklagt haben. Und anstatt ihnen zu helfen, haben die Beschuldigten zugesehen, haben nur versucht, auch Schreie des Mädchens zu verhindern, indem ihr jemand den Mund zugehalten hat. Der ältere Beschuldigte, der Erwachsene, hat sich dann auch noch sexuell an dem Mädchen vergangen. Ach. Und letztlich ist das Mädchen dann verstorben. Der Bursche hat noch weiter gekrampft. Die Beschuldigten haben dann zunächst die Leiche des Mädchens verschwinden lassen, haben sie unter eine Fußgängerbrücke der Nahen abgelegt. Den Burschen haben sie zunächst zurückgelassen. Was nämlich hier dazugekommen ist, dass einer der 15-jährigen Beschuldigten nach Hause musste. Der hatte auch seine Deadline, wann er denn zu Hause erscheinen musste. Und der hat sich durch den dunklen Park nicht mehr alleine nach Hause getraut. Jetzt sind anderen zwei mit ihm. Und der ist nach Hause und die anderen zwei sind retour zum krampfenden männlichen Opfer und haben ihn dann in die Narren, ins seichte Wasser gelegt, wo er dann ertrunken ist.
Also ganz, ganz viele schreckliche Abläufe sind da abgelaufen. Ich muss aber trotzdem nochmal auf das Strychnin zurückkommen. Mhm. Das ist ja in dem Sinn überhaupt keine Droge, nicht als Droge irgendwie in Umlauf zu bringen. Wofür ist ein Strychnin grundsätzlich so im Einsatz?
Es ist jetzt nicht als Droge gängig. Es ist in den 80er Jahren unter anderem als Streckmittel für Suchtgift verwendet worden. Es ist zurückliegend auch in der Schädlingsbekämpfung verwendet worden. Was man aber keinesfalls gleichsetzen darf mit Strychnin ist Rattengift. Das ist nämlich ein kurioses Detail aus diesem Verfahren, dass im Zuge der Hauptverhandlung ein Schreiben der Innung der Schädlingsbekämpfer der Wirtschaftskammer Wien eingegangen ist, die sich dagegen verwehrt haben, Strychnin mit Rattengift gleichzusetzen. Sie hätten da schon massive Beschwerden ihrer Kundschaft erhalten, die sich plötzlich gefürchtet hatten, in den Keller zu gehen, in der Angst, dort wäre Strychnin ausgestreut, um Ungeziefer zu vernichten, und sie hätten dann die Sorge, sich selbst zu vergiften.
Okay, also schon diese strikte Trennung, aber es ist definitiv keine Droge im herkömmlichen Sinn, ja.
Es ist jetzt sicher nicht in dem Sinn zu konsumieren, wie der herkömmliche Konsument Suchtgift konsumiert. Es ist auch die Dosis, die die beiden Opfer dann in sich hatten, als sehr hoch ausgemessen worden. Es gibt dazu ein Gutachten eines Pharmakologen, der das genau eruiert hat und auch beschrieben hat, ob wann denn mit einer tödlichen Dosis zu rechnen ist. Und das ist eben ab 0,4 Milligramm je Liter Blut. Und bei den beiden Opfern war das massiv über diesem Wert, nämlich beim Mädchen war eine Konzentration von 2,12 Milligramm je Liter Blut und beim Burschen eine solche von 1,21 Milligramm je Liter Blut feststellbar. Also das Wahnsinn, waren Dosen, die waren jenseits, weit jenseits der Grenze, die als tödlich beschrieben wird.
Es ist eine höchst gefährliche Substanz und überhaupt nicht für den Konsum von Menschen gedacht. Also ganz kann man muss nicht
so
eindrücklich mal als Warnung auch
und
so
die haben das ja auch erfahren gehabt durch die Warnung des eben sehr erfahrenen Suchtgiftkonsumenten, der ihnen ja sehr nahegelegt hat, das sofort zu entsorgen, bevor noch irgendwas passiert. Der hat sogar davon gesprochen, bevor was Orgs passiert, also was richtig Schlimmes, sollen sie das sofort wegwerfen.
Und warum haben sie es dann den beiden Teenagern dennoch gegeben? Nicht einmal, sie haben es ihnen nicht verkauft, sondern so zur Probe gegeben. Wollten Sie einfach schauen, wie die wirkt, diese Substanz auf den Menschen? Wollten Sie da dabei sein oder was waren denn da die
Hintergründe? Das war offensichtlich ein Experiment, wie die drauf reagieren, ob man das allenfalls auch als Suchtgift dann gut verkaufen kann.
Also Sie wollten es in weiterer Folge doch auch zu Geld machen, ja? Okay.
Sie wollten einmal die Wirkung austesten und in dieser Situation, wo eben das dann eskaliert ist, so hat es auch der Sachverständige aus dem Gebiet der Psychiatrie später beschrieben, hat einfach diese Angst der Strafverfolgung überwogen, weil es hat jetzt keiner die Rettung gerufen. Man hätte jetzt potenziell doch nur was unternehmen können und vielleicht hätten die beiden Opfer auch gerettet werden können.
Mhm. Jetzt fassen wir nochmal kurz zusammen. Also der 16-Jährige wird zunächst im Wasser liegend gefunden, aber nicht, sein Körper war nicht unter Wasser, sodass er das augenscheinlich ein Ertrinkungstod nahegelegen ist, oder?
Das Wasser war an dieser Stelle etwa 40 Zentimeter tief und er ist mit dem Gesicht nach oben im Wasser gelegen. Die Ergebnisse dann jetzt von der Leichenöffnung, von der Obduktion, waren ein Ertrinkungstod.
Mhm. Okay, und drei Tage später wurde dann die Leiche des Mädchens gefunden. Also wie man dann auch später rekonstruiert hat, ist die Leiche dann weggebracht worden, eben unter eine Fußgängerbrücke. Da hat man sie offensichtlich versteckt. Wer hat denn diese Leiche damals gefunden von der 13-Jährigen?
Das 13-jährige Mädchen ist etwa 80 Meter weit entfernt gefunden worden und die ist von einem 9-jährigen Volksschüler gefunden worden.
Schrecklich.
Also auch ein weiteres grausames Detail aus diesem Akt, wo man sagen muss, hier ist wirklich sehr viel zusammengekommen.
Und wer ist auf den 16-Jährigen, der in der Nahen gelegen ist, auf den aufmerksam geworden?
Da hat jemand bei der Polizei angerufen, der in der Nahen schwimmen war.
Okay, wir haben es eingangs auch erwähnt, dass die Sicherheitsbehörden sind ursprünglich von einem tragischen Unglück ohne Fremdeinwirkung ausgegangen. Eben bis dahin wurde angenommen, dass die 13-Jährige an einem Herz-Kreislauf-Versagen gestorben war und bei ihrem Freund war von einem Ertrinkungstod ausgegangen worden. Doch wir haben schon angedeutet, es war ganz anders, wie die toxikologische Untersuchung dann so knapp 2 Wochen später ergeben hat. Was hat denn diese Untersuchung konkret ergeben, die dann quasi den weiteren Verlauf vorangetrieben hat?
Das Ergebnis der Gerichtsmedizin war in diesem Fall, dass beide eine sehr hohe Dosis Strychnin im Körper hatten und dass das die Todesursache war, also diese Vergiftung mit Strychnin. Und da ist dann so richtig die Ermittlung angelaufen und man hat natürlich geschaut, mit wem waren die beiden zuletzt unterwegs, wer waren ihre letzten Kontakte. Und da ist man eben dann sehr rasch auf einen dieser beiden 15-jährigen Beschuldigten gekommen, der ihnen quasi den Suchtgiftkonsum vermittelt hat, den vermeintlichen Suchtgiftkonsum. Und in der Kombination waren eben diese drei Beschuldigten recht häufig gemeinsam unterwegs, sodass sich der Tatverdacht dann auf die konzentriert hat. Und da hat es dann schon konkrete Ermittlungsschritte gegeben, nämlich eine Hausdurchsuchung bei den Beschuldigten. Und da ist dann eben beim Erwachsenen auch eine leere Dose mit Strychninnitrat gefunden worden, aber auch Informationen, die ja, Kenntnisse zu verschiedenen Drogen oder zu giftigen Pflanzen enthalten haben. Und es ist auch auf dem Computer einem der Beschuldigten gefunden worden, dass die sehr konkret nach der Wirkung von Strychnin auch gefragt haben, sich da kundig gemacht haben.
Also so ist dann, hat sich das Ganze zusammengesponnen auf dieses Trio, da ist das ist dann immer enger der Kreis um die drei geworden. Und dann ist es schließlich eben zu jener Nacht gekommen, in der die drei das Giftpulver an ihren zwei Bekannten quasi testen wollten. Wie lange gedeutet haben sie es schon? Wie haben sich denn die drei Burschen dann verhalten, als die 13-Jährige zunächst nach ihrem Todeskampf qualvoll gestorben ist? Haben die währenddessen noch versucht einzugreifen? Haben die versucht, Hilfe zu holen, auch wie dann der Bursch diese Krämpfe erlitten hat?
Ja, leider eben nicht. An eine Hilfeleistung haben sie nur halbherzig gedacht. Also es gibt eine, ja, so mehr oder minder einen Versuch der Wiederbelebung beim weiblichen Opfer. Im Burschen haben sie dann einfach liegen gelassen und sind einmal von dannen gezogen. Es wäre durchaus möglich gewesen, eine Rettung zu rufen.
Sie haben ja ein Handy dabei gehabt.
Ja, aber da waren eher die Überlegungen, sich selbst zu schützen, vor einer möglichen Strafverfolgung zu schützen. Also die Überlegung war auch zum Beispiel, den Burschen ins Wasser zu legen, um Fingerabdrücke abzuwaschen.
Ah, okay.
Mhm. Und eben auch das Mädchen zu verstecken, dass man den Leichnam nicht gleich findet. Und wie dann der Tatverdacht jetzt auch im Rahmen des Verfahrens auf sie gefallen ist, haben sie sich ja immer wieder ein bisschen anders verantwortet. Teilweise waren sie durchaus geständiger und haben aber manches wieder widerrufen. Im Zuge des Verfahrens ist es immer dann so gewesen, dass jeder seinen eigenen Tatbeitrag möglichst niedrig dargestellt hat und die Schuld auf die anderen beiden geschoben hat. Es ist dann immer wieder darum auch gegangen, ob der Bursche jetzt dann noch selbstständig zum Wasser gehen konnte oder ob er dort hineingelegt wurde.
Mhm. Es hat sich aber dann immer mehr herauskristallisiert, dass die Verdächtigen den Burschen dann eben nachträglich nochmal gekommen und haben auch die Leiche des Burschen dann eben in die Nahen gelegt, um quasi ihn als Zeugen auch auszuschalten. Ist das richtig oder kann man sich das so
sich
vorstellen?
Grundsätzlich vor einer Strafverfolgung zu schützen. Mhm. Und auch Spuren zu verwischen. Mhm. Also es waren verschiedene Themenbereiche, die im Rahmen des Verfahrens wesentlich waren. Das eine war die Frage, ist der Bursche noch selbst zum Wasser gegangen und dort dann allenfalls reingestürzt oder hat sich selbst reingelegt oder wurde dort abgelegt? Und ein weiterer wesentlicher Punkt war auch, zu welchem Zeitpunkt haben sich die Beschuldigten über die Wirkung von Strychnin kundig gemacht? Da war auch teilweise die Verantwortung zunächst, sie hätten sich erst nach dem Tod der beiden so richtig damit auseinandergesetzt, aber das ist durch die Beweisergebnisse widerlegt worden und letztlich haben dann auch die Jugendlichen zugegeben, dass sie sehr wohl gleich einmal nachgeschaut haben, wie sie die Dose gefunden haben, was denn das für Zeugs ist und wie das wirkt.
Also das ist Ihnen jetzt nicht irgendwie unter Anführungszeichen und sehr banal ausgedrückt passiert, sondern Sie haben schon sehr wohl gewusst, dass es eine höchst gefährliche Substanz ist und haben dann den späteren Verlauf in irgendeiner Weise auch schon vorhersehen können, oder?
Sie haben in Wahrheit den Tod in Kauf genommen, nachdem Sie gewusst haben, wie gefährlich die Substanz ist, nachdem Sie sogar gewarnt wurden von einem Suchtgifterfahrenen und haben sich dann eben auch nicht wirklich bemüht, wie der Schaden eingetreten ist, dass Sie da noch irgendwelche Rettungsmaßnahmen ergreifen. Mhm. Und eben, es war dann immer so, auch von der Aussage her, gerade der Erwachsene hat einmal gesagt, er hätte jetzt mit dem ins Wasser legen nichts zu tun, er wäre da auch gar nicht im Wasser er gewesen. Auch diese Darstellung ist im Zuge des Verfahrens widerlegt worden. Auch ganz spannend, man hat da ein Gutachten eingeholt, wo der Sachverständige Kieselalgen untersucht hat. Ganz eine spezielle Art von Algen, die nur in diesem Bereich der Nahen vorkommen, dort im Wasser feststellbar sind. Und diese Kieselalge war auch auf den Schuhen des Beschuldigten, des 22-Jährigen, nachweisbar und damit auch, dass er mit diesen Schuhen dort im Wasser gestanden ist.
Es war dann dadurch gesichert, durch diese Spuren. Also großartig, dass sie das so nachweisen hat lassen. Ja.
Das hat sich in dem Fall wirklich sehr gut nachweisen lassen. Der Schuh hat eine Beschädigung gehabt und an diesem Punkt hat sich dann eben diese Spur der Alge festgesetzt und das war dann nachweisbar. Man hat auch im Verfahren versucht, eine Substanz aufzutreiben, die diesem Strychnin von der Optik her, von der Beschaffenheit, vom Gewicht nahe kommt, um den Geschworenen auch zu zeigen, wie jetzt diese Menge ausgesehen haben muss, die konsumiert wurde oder wie die Substanz überhaupt aussieht, was das für eine Optik hat. Das war nicht möglich. Eine vergleichbare Substanz war nicht auftreibbar und tatsächlich Strychnin mit zu nehmen, das war zu gefährlich, weil das auch über die Haut absorbiert werden kann. Also dieses Risiko wollte Wahnsinn. Man im Verhandlungssaal nicht eingehen.
Also höchst gefährlich, diese Substanz. Ich habe auch so ein bisschen in unserem Archiv nachgelesen. Die drei Verdächtigen sind durchwegs als gefühlskalt da beschrieben worden in den Artikeln. Wir haben es erwähnt, einer der drei Täter hätte ein Handy dabei gehabt, hat aber nicht Hilfe geholt damit. Und ein anderer hat bei seiner Einvernahme gesagt, dass er, selbst wenn er ein Handy dabei gehabt hätte, nicht telefoniert hätte, weil er die Wirkung des Strychnins beobachten wollte. Also man sieht schon ein bisschen, kann er ungefähr erahnen, wie die drei da getickt haben.
Der Eindruck wird vielleicht auch durch das Verhalten der drei unmittelbar vor der Beerdigung des Burschen gestützt. An die Mutter des Burschen hatte für die Jugendlichen so vor der Beerdigung eine Art
Trauer. Des Opfers, Entschuldigung, des Burschen, des Opfers.
Des Opfers, ja. Des männlichen Opfers. Da hatte die Mutter vor der Beerdigung eine Trauerfeier für die Jugendlichen organisiert und alle drei Beschuldigten sind dort aufgetreten, haben kondoliert und einer der 15-jährigen Beschuldigten war bei der Beerdigung sogar als Sargträger eingesetzt.
Oh, Wahnsinn. Kann man ein bisschen hineinspüren, wie da die drei Beschuldigten auch quasi ja, getickt haben. Was wurde denn den Beschuldigten konkret vorgeworfen?
In der Anklageschrift wurde den drei Beschuldigten einerseits gemeinsam jeweils der Mord an dem Burschen und dem Mädchen angelastet. Dem erwachsenen 22-Jährigen wurde auch schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen und alle drei hatten sich ja zudem wegen Betrugsdelikte und wegen Suchtmitteldelikte zu verantworten. Also es war eine sehr umfangreiche Anklageschrift und auch eine sehr umfangreiche Hauptverhandlung. Letztlich wurde in 11 Verhandlungstagen über die Beschuldigten gerichtet und die Geschworenen hatten in Summe 72 Fragen zu beantworten.
Wahnsinn, das ist richtig, richtig viel.
Das ist eine richtig lange und sehr umfangreiche Verhandlung. Es hat auch die Beratung etwa 10 Stunden gedauert. Also das war bis tief in die Nacht, wo die Geschworenen am letzten Verhandlungstag da sich mit der Thematik beschäftigen mussten.
Ich habe auch gelesen, es sind sehr viele Gutachter konsultiert worden. Also das ist wirklich richtig groß aufgerollt worden. Haben die Angeklagten während des Prozesses Reue gezeigt?
Sie haben sich teilweise geständig verantwortet, was bedeutet, sie haben teilweise das, was ihnen vorgeworfen wird, zugestanden. Immer mit gewissen Abschwächungen. Ich denke, von Reue kann man eher weniger sprechen. Sie haben halt gewisse Dinge eingeräumt, die man ihnen ohne dies nachgewiesen hat. Und ansonsten war es so, dass sie sich immer selbst als sehr gering beteiligt dargestellt haben und den überwiegenden Teil der Schuld bei dem jeweils anderen gesucht haben.
Okay. Wie ist denn der Prozess ausgegangen? Sie haben gesagt, 11 Tage lang hat er gedauert.
Es sind dann alle drei Beschuldigten verurteilt worden. Sie haben verschiedene Strafen bekommen. Das hängt jetzt auch davon ab, dass wir einerseits einen Erwachsenen hatten, der für den Mord einen Strafrahmen von 10 bis 20 oder lebenslanger Freiheitsstrafe dann zu erwarten gehabt hat und die Jugendlichen natürlich deutlich geringere Strafen. Es ist nicht alles anklagekonform verurteilt worden. Die Geschworenen sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Vorwurf des Mordes nur hinsichtlich zweier Angeklagter zutrifft, nämlich die dann den Burschen, den verstorbenen Burschen in das Wasser gelegt haben.
Der dritte hat ja nach Hause müssen.
Der dritte war ja da nicht mehr beteiligt. Und dieses Verabreichen des Strychnins mit dieser Todesfolge bei den beiden Opfern ist als absichtlich schwere Körperverletzung mit Todesfolge qualifiziert worden. Es ist dann der Erwachsene auch wegen des schweren sexuellen Missbrauchs verurteilt worden und alle drei wegen der Betrugsdelikte, wo sie eben Strychnin als Suchtgift verkauft hatten und auch der diversen Delikte nach dem Suchtmittelgesetz. Und da hat der erwachsene Beschuldigte hat 18 Jahre als Strafe bekommen. Der eine jugendliche Beschuldigte, der den Mord mit zu verantworten hatte, 7 Jahre und der früher nach Hause musste, hatte eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren bekommen.
Okay. Es haben aber dann sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft gegen diese Urteile berufen. Sie waren einfach mit den Urteilen nicht zufrieden, aber aus unterschiedlichen Gründen.
Naturgemäß ist Verteidigung und Staatsanwaltschaft in der Regel aus verschiedenen Gründen mit einem Urteil nicht zufrieden. Seitens der Verurteilten war es so, dass sie eben einen geringeren Strafrahmen wollten. Sie wollten jetzt nicht wegen Mordes oder eben wegen absichtlich schwerer Körperverletzung wegen Todesfolge verurteilt werden. Sie haben das eher als ja, einen Unfall gesehen. Und aus Sicht der Staatsanwaltschaft war ja dieser besonderen Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit nicht ausreichend Rechnung getragen. Die Staatsanwaltschaft hat sich da höhere Strafen vorgestellt und bei zwei der Verurteilten ist es dann auch wirklich zu einer Anhebung der Strafe und zwar zu einer deutlichen Anhebung gekommen. Es ist der Erwachsene von 18 Jahren auf lebenslange Freiheitsstrafe erhöht worden und der eine Jugendliche von 7 Jahren auf 9 Jahre.
Okay, was wissen Sie denn über den weiteren Verlauf? Sitzt der zu lebenslanger Haft verurteilte Hauptverdächtige, also der 22, damals 22-Jährige noch? Er wäre ja heute schon um die 50.
Zunächst war es so, dass die beiden, die wegen Mordes verurteilt worden sind, eine Wiederaufnahme des Verfahrens angestrebt haben, und zwar im Jahr 2006. Da haben sie gelesen in einem Medienbericht, dass jemand mit einer Strychninvergiftung sich noch selbstständig ins Krankenhaus begeben konnte. Und darauf gestützt haben sie begründet, dass eben das männliche Opfer selbstständig in die Nahen gegangen wäre, dass das nicht ausgeschlossen war. Es wurde im Verfahren immer wieder von den Fachleuten verneint. Aufgrund der hohen Dosierung und der medizinischen Wirkung war das jetzt einfach nicht möglich, dass sich der noch diese Meter bis zur Nahen bewegt hätte. Und damit sind sie aber nicht durchgedrungen. Die Wiederaufnahmeanträge sind abgewiesen worden und sie haben ihre Strafen dann ohne dies ja angetreten. Der Erwachsene hat eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verbüßen. Das heißt, da kann es auch zu einer bedingten Entlassung kommen. Das wird aber frühestens nach 15 Jahren geprüft. Ob er jetzt mittlerweile entlassen ist, da gibt es keine Zuständigkeit des Landesgerichtes Linz, sondern das jeweilige Vollzugsgericht entscheidet das und da ist mir jetzt keine Entscheidung bekannt. Die beiden Jugendlichen haben ihre Strafen jeweils verbüßt, wobei einer der beiden Jugendlichen ist in der Folge wieder angefallen
und ist der Gymnasiast
und wurde dann in ein in strafrechtlich untergebracht in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Und der zweite Jugendliche, der hat sein Leben dann nach der Haft in den Griff bekommen und ist nicht mehr in Erscheinung getreten.
Also es ist ein Fall, wo so viele Jugendliche involviert sind, sowohl als Täter oder als Verdächtiger als auch als Opfer. Haben Sie sowas Ähnliches mit derartigen Verstrickungen irgendwie in Erinnerung, dass Sie das einmal auch schon so behandelt hätten?
Also es gibt immer wieder Fälle, wo Opfer und Täter aus Jugendlichen bestehen, aber jetzt mit dermaßen vielen grausamen Details, das ist doch eher selten. Gott sei Dank, muss man sagen.
Gott sei Dank, ja. Ja, also vielen Dank, Frau Breiteneder, dass Sie für uns wieder einmal zurück ins Archiv geblickt haben, um diesen tatsächlich grausamen Fall nochmal Revue passieren zu lassen und darauf näher einzugehen. Dankeschön. Schönen Sommer wünsche ich Ihnen und mir bleibt noch, mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern zu verabschieden. Wir hören uns wieder bei der neuen Podcast-Folge von Blaulichtgeschichten Oberösterreich und die erscheint wie immer am ersten Samstag im Monat.